Moin und herzlich willkommen zu Ems Echo, dem Podcast der Wachstumsregion Ems-Achse, das stärkste Regionalbündnis Niedersachsens. Moin und herzlich willkommen zum Ems Echo, dem Podcast der Ems-Achse. Ja, erstmal muss man sagen, frohes neues Jahr und auch diesmal bin ich nicht alleine mit dabei und frisch sozusagen aus den Weihnachtsferien raus ist auf der einen Seite Dirk Lürsen, der Geschäftsführer der Ems-Achse und wir freuen uns natürlich auch, dass der stellvertretende Vorsitzende der Ems-Achse heute dabei ist, Holger Heimann. Moin erstmal.
Moin zusammen.
Moin und frohes neues Jahr.
Ja, wie ist es euch ergangen? Wir gehen erstmal so ein bisschen auf das Schöne, weil wir stecken ja schon wieder richtig drin in den neuen Herausforderungen. Aber war die Weihnachtszeit für euch beide denn wenigstens ein bisschen erholsam, dass ihr jetzt mit frischer Kraft wieder ins neue Jahr startet?
Ja, in der Tat war das erholsam und das ist auch wirklich für mich eine Zeit, wo ich keine Termine annehme, sondern mich auf die Familie und die Freundinnen und Freunde beschränke. Da kann man zur Ruhe kommen, da kann man mit den Kindern zusammen spielen, natürlich ein bisschen Fernseh schauen dazwischendurch und schlemmen. Also gute Vorsätze fürs neue Jahr sind vorgesehen, aber ansonsten habe ich die Zeit sehr, sehr genossen.
Und du bist kein Nestflüchter, höre ich. Du bist gerne zu Hause.
Gerne und auf jeden Fall zu Hause. Und gerade wenn die Großeltern noch leben und denen das nicht so gut geht, ist das natürlich auch eine Zeit, sich auf das Wesentliche, das Wichtigste im Leben, nämlich seine Familie zu konzentrieren. Und da haben wir sehr ausgiebige Besuche auch im letzten Jahr getätigt.
Ist ja so ein bisschen auch, ne, man muss sich kümmern und man muss das alles so ein bisschen auf sich wirken lassen und das Jahr vielleicht auch mal zurückblicken. Dirk, wie war es bei dir?
Also wir machen seit vielen Jahren die Geschäftsstelle zwischen den Feiertagen zu. Das haben wir auch diesmal wieder so gemacht, um ja wirklich auch Kraft zu tanken fürs neue Jahr, weil wir auch natürlich auch im unseren Dialog mit Unternehmen, mit Kommunen, Kammern und anderen zwischen den Feiertagen ja auch keinen erreichen. Deswegen ist das für uns eine gute Zeit, durchzuatmen. Und das Team weiß, wir haben über 50 Veranstaltungen dieses Jahr geplant. Wir haben viele große Themen vor der Brust. Und da ist es immer ganz gut, wenn man dann mal so 10-12 Tage am Stück dann auch sagen kann, durchatmen. Und manchmal ist es ja auch ganz schön, wenn man dann und natürlich Familie sieht, mit Freunden zusammen ist und sich dann wieder auf die Kolleginnen und Kollegen freut und mit Schwung wieder loslegen kann.
Wir kommen ins neue Jahr und was wir beim letzten Mal noch nicht hatten, das ist ja auch im Prinzip wie so ein Osterei, passt nicht ganz, aber ein Weihnachtsgeschenk kann man es vielleicht auch nicht bezeichnen, ins Nest oder unter einen Baum gelegt bekommen haben, ist und plötzlich sind Neuwahlen. Das kam ja dann doch relativ spontan, hat eine ziemliche Welle geschlagen. Du bist ja auch Politiker, Holger, wie ist das bei dir angekommen? Wie wusstest du vorher schon, dass es richtig kriselt und dass es um die Ecke fliegen kann oder warst du selber genauso überrascht?
Also zumindest kann ich feststellen, dass ich die letzten Monate das im Gefühl hatte, dass es nicht mehr lange gut geht. Was ich allerdings bedauere und gleichzeitig kritisiere, ist, dass wenn jemand aus der Bundesebene heraus sagt, er bitte die Bevölkerung jetzt um Geschlossenheit und Zusammenhalt, weil wir eben schwierige Zeiten haben, und man dann das im Sinne der Vorbildfunktion nicht selber lebt, sondern einfach eine Koalition vor die Wand fahren lässt, finde ich ein ganz fatales Zeichen. Ich erwarte von demokratischen Parteien, dass sie Kompromisse eingehen, dass sie aufeinander zugehen und im Sinne für das Beste der Bürgerinnen und Bürger agieren. Das hat nicht geklappt. Nun ist die Situation so, wie sie ist, aber ist ja vielleicht auch für uns als Ems-Achse eine gute Möglichkeit, uns früh genug in diesen Bundestagswahl Kampf einzuschalten, unsere Stimme zu erheben und sofern nötig Forderungen aufzustellen.
Genau, Dirk, für dich kam es ja wahrscheinlich, glaube ich, im Urlaub. Das war ja wahrscheinlich auch relativ spontan oder war es bei dir kurz vorher? Ich habe es jetzt gar nicht mehr so ganz auf dem Schirm.
Nee, kurz vorher. Und ja, kann mich da nur Holger anschließen. Also im Gefühl hatte man ja, dass das schon nicht mehr passt. Wenn also drei Parteien eine Regierung bilden und jede Partei jede Woche mit einem einzelnen, nicht abgestimmten Papier um die Ecke kommt und jeder meint, wie er dann die Probleme besser lösen kann, das passt ja nicht in unsere Zeit. Und das ist ja vielleicht auch, da ist Ems-Achse manchmal ja ein Gegenmodell, weil wir ja sagen, okay, wir gemeinsam sind wir stark, gemeinsam wollen wir Dinge lösen. Und das merken wir ja auch bei uns im Netzwerk. Mit unseren 850 Mitgliedern haben wir einen guten Zulauf. Mehr denn je bei den großen Herausforderungen sagen uns Unternehmen und andere Akteure, wir können das nicht mehr alleine. Wir können das nur noch gemeinsam machen, die großen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Und insofern bin ich aber auch nicht unglücklich darüber, dass es dann am Ende so gekommen ist, wenn man sich tatsächlich so entzweit hat oder die drei Parteien nicht mehr zusammenarbeiten wollen, dann ist es vielleicht auch konsequent am Ende zu sagen, so, jetzt kommen die Neuwahlen. Und meine Hoffnung ist, unabhängig davon, wer dann am Ende die Regierung stellt, alle außer AfD ist natürlich klar, aber dass es vielleicht nur zwei Parteien sind, weil man sich dann doch auf weniger Kompromisse einigen muss. Vielleicht war das ein Spagat, den die drei Parteien einfach nicht mehr am Ende und auch, wenn man ehrlich ist, vielleicht auch über die 3 Jahre nicht richtig hinbekommen haben.
Die Herausforderungen bleiben ja, Holger. Du bist ja auch stellvertretender Vorsitzender der Ems-Achse, bist ja sehr politisch aktiv, hörst auch immer da rein, wo Landesregierung, Bundesregierung was organisiert, was macht. Wir wissen ja alle nicht, wie es ausgeht. Das heißt also, es ist ja wahrscheinlich aber so, dass die Ems-Achse natürlich mit allen politischen Playern, wie Dirk schon gesagt hat, außer der AfD zusammenarbeiten muss. Und ich glaube schon, und das ist ja vielleicht auch der Vorteil, dass alle politischen Parteien ja auch daran interessiert sind, dass es nicht nur in der Bundesrepublik an sich oder in Niedersachsen, sondern vor allen Dingen auch in der Ems-Achse läuft, weil die Ems-Achse mit vielen starken Partnern unterwegs ist, wie wir es gerade schon gesagt haben. Für dich, was ist jetzt das erste Ziel, wo du sagst, das müssen wir jetzt auch mit einer neuen Regierung, wie immer sie auch aussehen wird, vor allen Dingen vorantreiben in der Ems-Achse?
Das Thema Energiewende steht bei mir ganz vorne an. Nachhaltigkeit, Küstenschutz, Klimaschutz, das sind, glaube ich, die 3 wesentlichen Punkte, die unser zukünftiges politisches Handeln prägen müssen, um auch für nachfolgende Generationen einen liebens- und lebenswerten Lebensraum aufrechtzuerhalten. Und gerade wir hier an der Nordsee, und dazu zähle ich jetzt mal die gesamte Ems-Achsen-Region, sind eben von vielen Faktoren abhängig, die ein gutes Klima bedingen. Will nur Stichpunkte nennen wie Tourismus, aber auch Wirtschaftsförderung im klassischen Sinne. Ohne Nachhaltigkeit funktioniert diese Erde nicht mehr. Und deshalb erwarte ich von der neuen Bundesregierung, dass sie dieses Thema auch ganz mit nach oben setzt, aber dicht gefolgt von einer auskömmlichen finanziellen Ausstattung aller Kommunen in der Bundesrepublik. Denn auch die Mitglieder der Ems-Achse, und dazu zählen ja auch Landkreise und kreisfreie Städte, leisten ihren Beitrag finanzieller Hinsicht durch freiwillige Leistungen. Und das ist bei der Politik immer ein leicht gegriffenes Schwert zu sagen, wir müssen unsere freiwilligen Leistungen reduzieren oder abschaffen. Da halte ich in diesem Fall gar nichts von, wenn wir an dem Ast sägen, auf dem wir sitzen, nämlich eine stabile Wirtschaft, durch die dann auch eine vernünftige Sozialpolitik ermöglicht wird. Da wäre es fatal zu sagen, wir reduzieren diese Mitgliedsbeiträge. Und da gibt es ja 1000 andere Beispiele, wo Landkreise und Städte auch drin verankert sind. Und deshalb brauchen wir vernünftige finanzielle Rahmenbedingungen. Die können nur Land und Bund vorgeben.
Du hast es gerade schon angesprochen, das Thema der Nordwesten. Wir haben viele kleine mittelständische Unternehmen, die sehr stark sind, die Hidden Champions in Teilen sind, die also auch relativ viel zu dem beitragen, was der Bund dann für andere Dinge ausgibt und ausgeben muss. Die Frage an der Stelle ist vielleicht auch an beide, wenn wir überlegen, dass mit diesen großen Companies, die jetzt gerade in Schieflage geraten, wo sehr, sehr viele Arbeitsplätze abgebaut werden sollen, das ist ja noch nicht Fakt, aber die Reise wird dahin gehen. Es gibt Arbeitsniederlegungen, es gibt Streiks mittlerweile, so wie in dem Umfang, wie man es schon lange nicht mehr gesehen hat. Dadurch werden die Steuereinnahmen sinken. Man darf aber trotzdem, das hast du ja auch schon gesagt, Holger, nicht aus dem Auge verlieren, dass wir ja weitermachen müssen. Wir müssen ja auch stabile Grundlagen dafür haben, dass alle weiterarbeiten können, um nicht alle in diesen Verzweiflungsmodus zu kommen und sagen, okay, dann gebe ich es einfach jetzt dran und jetzt habe ich keine Lust mehr, weil die Motivation muss ja bleiben.
Ja, dem kann ich nur beipflichten. Die Motivation muss bleiben, die Steuerkraft muss hoch sein, den wirtschaftlichen Betrieben muss es gut gehen, aber dafür stimmen die Rahmenbedingungen eben nicht. Insbesondere die hohen Energiekosten veranlassen immer mehr Unternehmen, deutschlandweit gesehen, dazu, sich nach anderen Standorten umzuschauen. Und gerade in den in Deutschland starken Bereichen Chemie, Automobilindustrie, da musste ich unbedingt was bewegen. Und da ist auch in den letzten Jahren nichts festgestellt worden, was eben diese Bedingungen herbeiführt. Und deshalb muss das natürlich auch ein Kernpunkt der neuen Bundesregierung dann sein.
Dirk, entweder du sagst dazu noch was, aber vielleicht nochmal, was wir vorhin schon mal angesprochen haben, das hat auch Holger gesagt, Infrastruktur ist wichtig und Infrastruktur bedeutet in dem Fall ja nicht nur, was weiß ich, eine Bundesstraße 210, NDE 32, Bahn, Schiene, Straße, Brücken, wenn man so durch die Lande fährt, das gilt nicht ganz so schlimm für die Ems-Achse, aber in anderen Teilen, da ist ja schon ziemlich marode, es ist ziemlich marode. Wo siehst du denn erstmal die Herausforderung, wenn es um das Thema Infrastruktur geht, also weiterhin die Anbindung der Ems-Achse an den Rest der Republik und natürlich auch an Europa, die größten Herausforderungen, dass wir das weiterhin im Blick behalten und auf die Schiene kriegen, im wahrsten Sinne des Wortes?
Also ich würde erstens schon noch den anderen Punkt nochmal kurz aufgreifen, nämlich die Frage, was brauchen wir eigentlich momentan? Und ich glaube, der wichtigste Punkt, und das ist das, was uns Unternehmen vor allen Dingen sagen, Verlässlichkeit. Wir müssen wieder Planungssicherheit haben. Da gehören natürlich Energiepreise dazu, aber da gehört grundsätzlich auch dazu, und das sind natürlich Kardinalsfehler in der Ampelregierung gewesen. Ich kann nicht, ist ja auch nicht unwichtig für unsere Region, in der Landwirtschaft mal ohne mit denen zu sprechen, Dinge streichen, dann wieder Teile zurückzugeben, wieder ohne mit den Betroffenen zu sprechen. Ich kann nicht die E-Auto-Förderung streichen und sagen, ja, wann denn? Ja, Sonntag. Also da sind so Kurzfristigkeiten. Und wir reden über Investitionen, und das fängt an beim Automobil, was ich vielleicht für eine Firma beschaffe, da brauche ich eine Verlässlichkeit. Aber wenn es um die großen Investitionen geht, Standortfragen, was Holger gerade angesprochen hat, dann gilt es ja umso mehr, weil ich mich für 15 Jahre festlege. Und das ist ja das Bittere, wenn Standortentscheidungen gegen Deutschland, geht nicht nur um die Ems-Achse, sondern gegen Deutschland getroffen werden, dann sind das Entscheidungen, die für 10, 15 Jahre feststehen. Die holen wir nicht so von heute auf morgen mal wieder zurück. Und deswegen glaube ich Verlässlichkeit. Und das Ganze im Zusammenspiel mit der Energiewende, mit der Nachhaltigkeit. Und wir sind ja als Ems-Achse jetzt auch ein paar Mal im Ausland gewesen, sowohl zum Thema Fachkräfte als auch in unserer Zusammenarbeit mit der OECD. Und mir ist ein Termin in Cork in Irland sehr in Erinnerung geblieben, weil da waren aus 60, 70 Ländern Teilnehmer, die gesagt haben, wir gucken sehr genau, was Deutschland macht. Weil wenn ihr die Transformation, wenn ihr die Energiewende hinbekommt und dann gleichzeitig euren Wohlstand wahrt, das ist ja das Entscheidende, dann können wir uns vorstellen, das auch so zu machen. Und dann könnte deutsche Transformation, deutsche Energiewende ein Exportschlager werden. Wenn wir aber es nur hinbekommen, indem wir unsere Wirtschaft kaputt sparen, indem wir Strukturen zerschlagen, dann werden die anderen sagen, der globale Süden, ja, was wollt ihr denn? Wir sollen keinen Wohlstand haben, um jetzt zu verzichten für den Klimawandel, was ihr als Industrienation in den letzten 30, 40 Jahren uns eingebrockt habt. Und deswegen glaube ich, müssen wir die Diskussion in Deutschland auch so führen, nicht diese 1%, die es immer heißt, die wir für den Klimawandel können im direkten Ausstoß, sondern wir müssen, haben eine ganz andere Rolle. Und diese beiden Punkte zusammengefasst, Transformation, Energiewende schaffen, da spielt unsere Region eine herausragende Rolle. Und das aber unter Wahrung des Wohlstands zu zeigen, guck mal, und damit kann man Geld verdienen, Arbeitsplätze sichern, das ist Transformation, dass es da Verwerfungen gibt. Ne? Also wir brauchen uns nur die Braunkohleregion in Deutschland angucken. Klar, brauchen wir die dann nicht mehr, da brauchen wir andere Wirtschaftsstandorte da oder Wirtschaftsstrukturen dafür. Aber das ist machbar, eben mit einem Masterplan, sag ich mal. Und ich glaube, dann würden auch viele mitgehen, die sagen, Mensch, okay, jetzt haben wir verstanden, wo wir hinwollen.
Es gab ja auch, Holger, auch innerhalb der Bundesrepublik immer wieder Verwerfungen, einfach um das Thema Offshore, Onshore zu sehen. Wenn dann wir im Norden dazu eben auch die Ems-Achse zählend das vorantreiben und der Süden nimmt den Strom nicht ab, wo man dann sagt, ja, was soll das eigentlich? Also mich wundert immer, dass die Bundesregierung, auch die letzten, nicht in der Lage gewesen sind, dieses komplette Ding zu sehen. Sie schreiben es in ihre Parteiprogramme hinein, die in der Umsetzung hapert es aber. Was erwartest du jetzt aus Berlin oder auch vom Land und auch von den anderen Bundesländern? Weil wir müssen ja, wenn wir den Strom produzieren und dafür sorgen, dass CO2-Neutralität irgendwann mal angesagt sind, die Ziele sind ja klar, dann muss es ja auch möglich sein, dass wir die Energie nicht einfach irgendwo ableiten und verpuffen lassen, sondern die muss ja tatsächlich dafür genutzt werden, unsere Wirtschaft umzukrempeln.
Ja, der Landkreis Wittmund, für den ich seit nun gut 8 Jahren Verantwortung übernehmen darf, mag da ein gutes Beispiel sein für die Sichtbarkeit der Energiewende. Wenn man nach einer längeren Dienstreise hier nach Ostfriesland kommt, dann sieht man, was hier gerade passiert. Man sieht Onshore-Windenergieanlagen, man kann sie auf der Nordsee sehen, man sieht Baggerarbeiten, wo Leitungen verlegt werden, zu Elektrolyseuren, die das Ganze umwandeln. Bei mir im Landkreis 99 genehmigte Salzkavernen, wo Wasserstoff gespeichert werden kann und bei Bedarf wieder entnommen werden kann. Gleichzeitig sieht man aber auch bei mir im Landkreis und in ganz Ostfriesland dieselbetriebene Busse, eine Nordwestbahn mit Diesel betrieben bis an die Nordseeküste, bis in ein ökologisch sehr sensibles Gebiet. Man vermisst eine Streckenreaktivierung von 11,8 Kilometern zwischen Esens und Dornum. Und dann kann ich Energiewende nicht mehr erklären, wenn ich alles dafür tue, dass unsere Bundesrepublik damit versorgt ist. Aber vor Ort sind noch die konventionellen Antriebe vorhanden. Das ist das eine. Das zweite, was man sehr gut erklären muss, ist, dass diese Leitungen gerade alle verlegt werden, bis nach Baden-Württemberg, bis nach Bayern, um dort mindestens die Wertschöpfung zu erhalten, wenn nicht auszubauen, die diese Region schon seit vielen Jahren genießt. Das versteht hier keiner erst recht dann nicht, wenn der Bürger, die Bürgerin auch noch höhere Netzentgelte bezahlen muss als die Bürgerinnen und Bürger im Süden der Bundesrepublik. Nicht, dass man mich falsch erklärt. Ich bin ein Freund der Energiewende und ich erkläre mich durchaus solidarisch. Aber dort, wo dieser Strom, diese Energie erzeugt wird, müssen die Menschen vor Ort, und dazu zählt die gesamte Ems-Achse, auch etwas haben. Und dann wird Energiewende erklärbar, begreifbar und auch viel leichter ohne Protest umsetzbar.
Ja, das ist, glaube ich, auch ein Faktor. Ich weiß auch, Dirk, dass im Vorfeld auch gesagt wurde, wenn wir das hier alle schon machen, wenn wir die Möglichkeiten schaffen, dass wir als Norddeutschland auch für den Süden die Durchleitung zur Verfügung stellen, dann muss der Norden, also im Prinzip auch die Ems-Achse, auch etwas davon haben. Da ging es auch unter anderem darum, dass Strompreise gesenkt werden, weil ich glaube, viele Leute würden sich in der momentanen Situation ja auch, wenn sie ein Elektroauto haben möchten, sie brauchen eine verlässliche Infrastruktur dazu und sie brauchen natürlich auch, sag ich mal, einen Vorteil davon, dass diese ganzen Sachen hier im Norden erstellt werden und dass hier sehr viel Geld dafür ausgegeben wird.
Ja, und es gibt ja Ansätze, also erstmal erfreulich beispielsweise, ich hatte kürzlich Zahlen aus dem Landkreis Emsland gesehen, die Anfang Dezember veröffentlicht wurden, 27% der Neuzulassungen sind schon E-Autos, damit liegen wir deutlich über dem Schnitt anderer Regionen. Das hat natürlich damit zu tun, weil man häufig, ich gehöre ja auch zu den Menschen, Eigenheim, PV-Anlage auf dem Dach, Batteriespeicher und eine Wallbox, das ist natürlich viel einfacher. Das heißt, wir müssen ja auch mal gucken, ne, unser Vorstandsmitglied Johann Saathoff hat es mal so schön gesagt, als parlamentarischer Staatssekretär in Berlin hat keiner gefragt, als drei Breitbandkabel gelegt wurden, Glasfaserkabel in den Straßen, wie denn wohl die Breitbandversorgung im ländlichen Raum ist. Mhm. Aber wir müssen uns jetzt Gedanken machen, wenn es um E-Autos geht, wie denn wohl die Berliner ihre E-Autos laden. Also wir haben vielleicht auch unterschiedliche Geschwindigkeiten bei Transformationen. Das muss man eben berücksichtigen. Und wir haben vor Ort eben auch eine unterschiedliche Situation. Und das, was wir uns wünschen, wird ja oft genug gesagt, der alte Spruch, Industrie folgt Energie. Dann muss es aber auch Rahmenbedingungen dafür geben. Und Rahmenbedingungen wären eben, wir haben ja mit Enercon ein Unternehmen, das da federführend ist, als Windenergieanlagenhersteller, die sagen, wir könnten wunderbar Projekte umsetzen hier in Industriegebieten, wo wir sagen, wir können hier vor Ort den Strom so als Art Sandkasten oder Pilotprojekt umsetzen, nutzen und günstigen erneuerbaren Strom direkt den Unternehmen zur Verfügung stellen. Und da gibt es einfach zu viele Regulatorik noch, die das verhindert. Und das, was durchaus uns Hoffnung macht, sind aber ja auch europäische Grundlagen. Die ganze Diskussion um sogenannte Net Zero Valleys, das heißt also Regionen in Europa zu definieren, die für eben für CO2-Neutralität besonders prädestiniert sind. Und da gehört natürlich unsere Region, und da gehen wir auch weiter entlang der Küste bis Stade hoch, eben wirklich von Nordhorn und übers Emsland, Ostfriesland, dann entlang der Küste. Da gehören wir wirklich zu den Top-Regionen. Da gibt es die Gespräche mit dem Wirtschaftsministerium in Niedersachsen, dass wir so eine Region sind. Und wenn so eine Region dann davon profitiert, dass sie eben schneller ist bei Genehmigungsverfahren, dass sie eben Dinge ausprobieren darf, ich glaube, dann haben wir hier einen Vorteil. Und das ist das, was Holger sehr, sehr richtig gerade gesagt hat. Wir müssen Energiewende immer und immer wieder erklären, weil am Ende, wenn ich nur als Kunde den höheren Strompreis sehe und irgendwie die negativen Seiten sehe, dann nehmen wir die Menschen nicht mit, sondern das Thema ist erklärungsbedürftig. Aber wir haben hier so tolle Ansätze und da geht es nicht um Technik häufig, da geht es nur um das Wollen und das politische Machen.
Wenn ich einfach mich daran erinnere, es gab ja schon mal so etwas wie so einen Zusammenschluss, Lückenschluss A31, da kam wirklich von der Bundesregierung und vom Land nicht so viel. Und dann haben wirklich Unternehmerinnen und Unternehmer aus dem Nordwesten gesagt, wenn wir prosperieren wollen, müssen wir diesen Lückenschluss machen. Und jetzt sind wir ja gerade wieder in der Situation, wo wir sagen, wir wollen ja, aber ihr müsst uns die Rahmenbedingungen schaffen. Dazu gehört, und da frage ich jetzt nochmal Holger, wir sind jetzt gerade beim Thema CO2-Neutralität, wir sind beim Thema Elektro, aber wir müssen natürlich gucken, es muss ja auch woanders funktionieren. Es muss auf der Bahn funktionieren, also die Schiene, die Straßen, die Brücken. Aus deiner Sicht, wie ist denn der Nordwesten da aufgestellt? Also die 31 ist ja relativ neu, zumindest es gibt da noch nicht so viele Brückenbauarbeiten. Vielleicht ist das noch einigermaßen im Lack, weil es relativ spät aufgestellt worden ist. Aber was sagst du zu Schiene und Bahn, zu den Anbindungen? Weil wenn wir hier produzierendes Gewerbe haben, müssen die Sachen natürlich auch auf dem üblichen Wege und nicht immer per LKW irgendwo anders hingeschafft werden.
Also die A31 ist natürlich ein Paradebeispiel, wie eine Region infrastrukturell zusammengehalten wird. Dieser sogenannte Ostfriesenspieß hat so viel Gutes mit sich gebracht, wirtschaftlich, insbesondere auch touristisch, aber eben auch ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Es gibt ein paar Projekte, da tut sich gefühlt überhaupt nichts. Ich will an die E233 erinnern. Jo. Was ist mit dem Thema B210N? Das ist nun auch noch gerade bei mir vor der Haustür. Ich hätte ein großes Interesse, von da aus auf die Autobahn zu kommen und nicht bis zum Wilhelmshavener Kreuz zu müssen. Und was ist, ich sagte es bereits, mit dem Lückenschluss der Bahn zwischen Esens und Dornum? Also gerade die touristischen Verkehre, der Tourist, der Gast will möglichst ohne Umsteigen in seine Urlaubsdestination fahren. Und es ist immer ein Austausch, es wird immer am Köcheln gehalten, aber es tut sich nichts. Und deshalb begrüße ich auch dieses Net Zero Valley, wo es jetzt eine Koordinierungsstelle auch direkt unterm Wirtschaftsminister Olaf Lies gibt. Es gibt auch die ersten Gespräche dahingehend. Der Investor will nicht zwingend Fördermittel haben. Er möchte eine gute Fläche haben, die infrastrukturell gut angeschlossen ist. Und er möchte Planungssicherheit haben. Und er möchte, dass das schnell geht, weil er möchte am liebsten morgen investieren und nicht erst in ein paar Jahren. Und von daher, Infrastruktur ist ein riesiges Thema. Wenn ich mir den IC anschaue, der bis nach Norddeich-Mohle fährt, ist das toll. Sowas brauchen wir aber in östlich gelegener Richtung genauso. Am besten bis an den Tide-unabhängigen Hafen in Bensersiel. Warum gibt es immer noch nicht keinen Deutschlandtakt bis nach Wilhelmshaven? Warum braucht ein Unternehmen Alstom noch 2 Jahre länger, um ein paar Züge zu liefern?
Das dauert wollte ich gerade
in
sagen.
Deutschland alles viel, viel zu lange, schreckt Investoren ab und sorgt vor Ort für Unzufriedenheit.
Du hast ein Thema gerade schon angesprochen, Holger, da frage ich natürlich auch noch direkt, also euch beide. Das Thema Tourismus hast du gerade erwähnt. Also ich war vor kurzem in Dänemark, ich bin sehr gerne in den Niederlanden. Da ist es komplett anders. Das Thema Friesenbrücke will ich an dieser Stelle nicht nochmal aufmachen, weil das auch sehr, sehr lange gedauert hat. Können wir denn zum Beispiel von Dänemark oder auch aus den Niederlanden, können wir da was lernen? Oder liegt es daran, dass die Bundesrepublik einfach so ein Riesenland ist im Vergleich zu den Niederlanden und zu Dänemark, dass es da strukturell einfach nicht weitergeht?
Also aus meiner Sicht hat man natürlich in den vergangenen Jahren, egal ob bei Schiene, Brücke, Straße, Wasser, die Unterhaltungsleistungen, die Investitionen einfach vernachlässigt. Da hätte viel, viel mehr passieren müssen. Wir haben ja noch Glück, dass wir, also die Friesenbrücke ist schon bitter genug, aber dass unsere Straßenbrücken, die jetzt betroffen sind, nicht zentrale Achsen sind, sondern häufig geht es noch um städtische Dinge oder wie auch immer. Wenn ich das mal vergleiche mit unseren Kollegen aus Südwestfalen, mit denen wir auch zusammenarbeiten, weil wir mit einigen ländlichen Regionen da kooperieren, und wenn man dann mal guckt, was in Lüdenscheid ist oder ähnliches, also das sind schon dramatische Dinge, wenn Menschen plötzlich eine Stunde länger eine Richtung brauchen, um ihren Arbeitsplatz zu erreichen. Und das sind alles Punkte, die wir halt wirklich versäumt haben in den letzten 20, 25 Jahren. Wenn ich Hausbesitzer bin, muss ich regelmäßig in mein Haus investieren und deswegen, da ist es über die letzten 2, 3 Bundesregierungen, sag ich mal, unterlassen worden. Und da müssen wir wirklich ran, dass wir da aufholen. Und ja, und dann, wenn man wieder auf dem Stand wäre, dann kann man, glaube ich, schon von anderen Ländern lernen. Wir sehen das ja, wie schnell Autobahnsanierungen in den Niederlanden erfolgen. Häufig nachts und so weiter. Und es liegt nicht an unseren Unternehmen. Wir haben ja sehr, sehr leistungsfähige Bauunternehmen. Genau, also wir haben sehr leistungsfähige Bauunternehmen, die sagen, ich kann sehr, sehr gerne im Dreischichtbetrieb arbeiten. Wir können das in größeren Losen ausschreiben und so weiter. Also ich glaube, wir auch da braucht man Geschwindigkeit. Und das ist das, was Holger Heimann gerade gesagt hat, gilt eigentlich für alle Punkte. von der Genehmigung bis zur Umsetzung, Geschwindigkeit, 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 weil das, was vor 20 oder vor 40 Jahren funktioniert hat, die Zeiten haben wir heute nicht mehr. Das 21. Jahrhundert ist eben viel, viel schneller als das 20.
Holger, vielleicht deine, du bekommst ja nun auch viel rum, du siehst auch viel, du bist in vielen Verbänden drin, du hörst auch viel von Kolleginnen und Kollegen, die auch anderswo arbeiten und bei Kongressen wird viel über das Thema gesprochen. Gibt es da Vorbilder? Kannst du sagen, wenn ich nach Holland fahre oder nach Dänemark oder keine Ahnung wohin, da läuft das irgendwie anders?
Was Tourismus angeht oder Infrastrukturmaßnahmen oder beides?
Infrastruktur erstmal, ja, Tourismus kommen wir gleich noch drauf, genau.
Naja, wenn ich nach Holland fahre und wir sind Camper, also meine Familie und ich, und da sehe ich schon am Wochenende auch Nachtbaustellen beispielsweise. Hier fahre ich gefühlt auf der Autobahn, sehe überall Warnbaken, aber keinen Mitarbeiter, der dafür irgendwas gerade zuständig ist. Und da fängst doch auch an, also warum machen wir uns nicht über flexiblere Handhabungsmöglichkeiten Gedanken, um etwas schneller hinzukriegen. Ich habe letztens gelesen, dass ein großer Kreisel an einer Bundesstraße in Spanien innerhalb von einem Wochenende fertig ist. Hier habe ich ein Planfeststellungsverfahren. Wenn ich eine Teichfledermaus habe, habe ich noch eine Umweltverträglichkeitsprüfung und dann sind 3 Jahre der Planung überhaupt gar nichts. Und dann kommt die Baustelle erst.
Und das kostet natürlich auch riesige Summen an finanziellen Mitteln, wenn man sowas über so einen langen Zeitraum zieht.
Selbstverständlich. Und ich habe den Eindruck, dass unser Land immer versucht, 150% zu geben. Warum reichen nicht mal 90% oder 100%, einfach um Dinge auch schneller umzusetzen?
Sehen wir natürlich auch gerade im Bau. Du hast ein Thema gerade angesprochen, Tourismus. Wenn wir auch da mal über die Grenzen schauen, es heißt ja so schön dieser Spruch, besser gut geklaut als schlecht neu gemacht. Vielleicht kann man einfach auch mal was adaptieren und sagen, so wenn das da läuft, dann könnte das ja auch mit vielleicht ein paar Einschränkungen oder ein paar Änderungen jeweils auf die einzelnen Länder bezogen ja auch vielleicht anders laufen. Muss man alles immer selber sozusagen erfinden und diese 150%, von denen du gerade gesprochen hast, die einem dann im Endeffekt im Weg stehen?
Nein, man muss nicht alles neu erfinden. Es gibt tolle Beispiele, gar nicht weit weg. Schleswig-Holstein hat das ganz gut gemacht, indem das Bundesland gesagt hat, wir wollen festgelegte Urlaubsdestinationen, schließt euch zusammen und sofern ihr das tut, kriegt ihr dafür eine auskömmliche Förderung seitens des Bundeslandes, damit eben nicht die Kommunen vor Ort im Rahmen der freiwilligen Leistung wieder dafür sorgen müssen, dass sie entsprechend ausgestattet sind. Der Schwarzwald hat ein ganz tolles Marketingkonzept vor ein paar Jahren ins Leben gerufen. Kuckuck heißt das Ganze, das erfolgreich damit. Und auch hier haben wir ja einen Zusammenschluss entlang der Nordseeküste gewagt, nämlich durch die Neugründung der Tourismusagentur Nordsee, die eben von Leer bis nach Cuxhaven geht und verbinden da 333 Kilometer Nordseeküste, die sogenannte Salzwasserfraktion. Und das ist auch genau richtig. So stellt sich eine Urlaubsdestination auf. Aber wir sind eben in Niedersachsen ganz heterogen unterwegs, was einerseits gut ist. Wir haben Berge, wir haben Meer, wir haben Weserbergland, Osnabrücker Land. Da ist sozusagen alles. Aber wir sollten Vielfalt in Einheit üben. Und das macht uns ja gerade spektakulär. Und dazu muss es eine auskömmliche Finanzierung geben. So, die Urlaubsdestinationen bekommen gar nichts. Die Tourismusmarketing Niedersachsen erhält etwas. Und seit 2 Jahren nunmehr, sofern der Landtag letztes Jahr darüber abgestimmt hat, die hochprädikatisierten Orte, aber eben nicht die klassischen Urlaubsdestinationen. Und wir verlieren Marktanteile. Das ist der Wirtschaftsfaktor Nummer 1, zumindest in der Ems-Achsen-Region, und deshalb muss dieser gefördert, unterstützt werden. Denn eins ist klar, auch in Zukunft werden die Menschen sich nach einem schönen Urlaubsort sehnen, der umweltfachlich toll ist, wo es eine gute Natur, gute Luft gibt, aber wo eben der Aspekt der Sicherheit auch hochgehalten wird. Und das macht es gerade in diesen Zeiten einfacher für uns, Gäste für unsere Region zu begeistern. Mhm.
Dirk, vielleicht nochmal dazu. Tourismus, wichtig. Also ich weiß, dass der Wirtschaftsfaktor Tourismus eine ganz, ganz große Rolle spielt. Viele denken ja bei, sag ich mal, Unternehmen so an Meierwerft oder an Krone und so weiter. Klar, das sind so Highlights, die jeder kennt. Aber der Tourismus in der Fläche, der bringt ja unheimlich viel Wirtschaftskraft auch in die Region. Das zu stärken, was fehlt da gerade?
Also wir haben es ja gerade auch schon gehört, es ist eben in der Summe der Wirtschaftsfaktor Nummer eins, weil auch allein was alles dranhängt. Wir reden ja auch noch über den Einzelhandel dann und wir reden eben über diesen kleinteiligen Bereich. Selbst die Statistik erfasst das ja nicht immer alles richtig, wenn es dann um die Frage geht, ab 8 Betten und so weiter. Okay. Und wenn man sich mal anschaut, wie viel Fährüberfahrten wir auf die ostfriesischen Inseln haben, wenn wir uns angucken, den Radtourismus im Emsland und in der Grafschaft Bentheim und mit all den Herausforderungen. Und in der Tat, das ist aber ja auch, das merken wir auch in anderen Bereichen, wenn ein Betrieb mit 300 Personen oder mit 30 in Schwierigkeiten kommt, dann ist eben Politik, kann es ja auch vielleicht gar nicht so aktiv, als wenn wir jetzt über die großen Player reden. Das ist vielleicht ganz normal im Geschäft. Umso wichtiger wäre es ja, die Rahmenbedingungen, die nicht für den Einzelnen, sondern die für die Summe aller Akteure wichtig sind. Und wir hatten es ja vorhin schon, die Frage Erreichbarkeit ist natürlich eine große Rolle. Die mittelostfriesische Anbindung mit der B210N über die Straße. Es kann nicht sein, dass ein Mittelzentrum wie Aurich nicht an die Schiene angeschlossen ist. Wir reden über die E233, also die West-Ost-Verbindung durch das Emsland Richtung Cloppenburg, auch als Anbindung an die Niederlande. Wir reden über die Schiene, was Holger vorhin schon gesagt hat, oben Richtung Dornum, der Lückenschluss. Wir reden aber ja auch über die Frage, auch mit unseren niederländischen Partnern, die Niedersachsenline, also die Anbindung oder die Parallelstrecke zwischen Münster und Emden im Westen. Die würde uns natürlich auch helfen, weil ich dann plötzlich mal eine redundante Strecke habe. Was ist denn, wenn auf teilweise ja immer noch eingleisig geführten Strecken mal ein Unfall passiert? Wir möchten gar nicht uns ausmalen, was passiert, wenn in Emden mal die Eisenbahnbrücke beschädigt ist. Dann sind Borkum und Norddeich und damit Norderney und Jüst abgehängt vom Bahnverkehr. Von dem Güterverkehr wollen wir gar nicht sprechen. Das betrifft uns ja auch immer noch. Also wir reden in aller Linie oder in erster Linie natürlich erstmal von Infrastruktur für den Tourismus. Und dann wäre es natürlich gut, weil wir, auch das klang ja eben schon an, wir reden ja über einen Verteilwettbewerb. Und wenn wir in Deutschland nicht aufpassen, wir haben eben Top-Voraussetzungen. Man kann hier ohnehin zu fliegen sicher Urlaub verbringen. Aber das kann man eben in vielen anderen Destinationen auch. Und wenn ich da so sehe, was so an anderer Stelle passiert, Schleswig-Holstein ist da, glaube ich, wirklich gut unterwegs. Das würde ich mir eben auch von Niedersachsen wünschen. Und am Ende ist es, glaube ich, wenn man den Wirkungsgrad sieht, also oder Kosten-Nutzen-Faktor, wäre es mit wenigen, im Verhältnis wenigen Mitteln, könnte man wirklich viel erreichen, wenn wir uns teilweise Förderung für andere Bereiche anschauen.
Ein Thema, das hat Holger schon einigermaßen angesprochen gerade, es geht um Mittelzentren. Das Wort ist schon öfter gefallen. Wir haben ja kein echtes Oberzentrum in der Ems-Achse. Ist das eher ein Vorteil, Holger, oder ist es eher ein Nachteil? Oder ist das eine mal so zu sehen? Also diese Frage Oberzentrum als wirklich Kraftstation in einer Region, ist das unbedingt erforderlich oder ist gerade diese Vielfalt, in der wir unterwegs sind, in der Ems-Achse eigentlich die bessere Struktur?
Ich glaube, die Vielfalt ist tatsächlich die bessere Struktur. Und wenn wir dieses Wir-Gefühl, was wir in der Ems-Achse leben, aufrecht erhalten, dann sind wir ja sozusagen alle zusammen ein Oberzentrum, was uns zusammenschweißt. Ich glaube, dass wir hier auch noch selbstbewusster auftreten können und sagen, ohne uns hier ist überhaupt nichts los. Und das muss auf jeden Fall so weitergehen, beziehungsweise noch weiter ausgebaut werden. Also das spielt jetzt für mich keine Rolle, sondern die Region und wie man da zusammenarbeitet, wie man sich gemeinschaftlich entwickeln will, das würde für mich mehr zählen.
Ja, und vielleicht kann ich noch ergänzen, also für die tägliche Arbeit auch unserer Geschäftsstelle ist es sowieso einfacher, weil wir homogener unterwegs sind. Wir haben eben nicht, ich kenne das ja auch aus anderen Regionen, dass sich dann vieles um ein Oberzentrum schart. Also das ist vielleicht auch ganz normal. Aber wenn ich jetzt über das Thema Fachkräfteanwerbung spreche, dann müssen wir ja schon immer aufpassen, dass wir die Fachkräfte, ich sage mal, nicht gut verteilen, aber dass wir deutlich machen, guck mal, es ist gar nicht wichtig, ob du jetzt bei dem großen Player A, B oder C bist oder ob bei unseren vielen kleinen und mittleren Unternehmen, sondern komm in die Region, da fühlst du dich wohl. Diese Diskussion hätten wir ansonsten ja auch nochmal mit dem Oberzentrum, weil natürlich dann manchmal ein Oberzentrum für einige Menschen attraktiver ist, gerade wenn wir über ausländische Fachkräfte reden. Also da müssen wir in der Tat deutlich machen, nee, wir sind hier Fläche und das sind wir auch mit Selbstbewusstsein. Da kann immer noch mehr gehen. Aber wenn man sich mal die jüngsten Studien anschaut, die so Ende des letzten Jahres erschienen sind, da ging es ja nochmal um Wohlstand und Einkommen. Der Wohlstand und die starken Einkommen sind in Deutschland in den ländlichen Räumen, weil wir hier eine ganz starke Wirtschaft haben. Wenn man das nämlich mal preisbereinigt nimmt, also Mietkosten und ähnliches in Ballungsgebieten abziehe, was habe ich tatsächlich am Ende über, dann stehen wir da total gut da. Es gibt genug Studien, die deutlich machen, dass die Integration von Menschen aus dem Ausland in ländlichen Räumen viel, viel besser gelingt als in der Stadt, weil man eben auch dörfliche Gemeinschaft hat, weil man hier eben vom Volksfest, Schützenfest über die Vereine, Ehrenamt und so weiter viel hat, weil sich die Firmen auch noch kennen, die sich familiär aufstellen. Also ich glaube, wir können als ländliche Räume oder als ländlicher Raum hier, Ems-Achse, Ostfriesland, Emsland-Grafschaft, Bentheim, da wirklich froh sein, dass wir so aufgestellt sind. Und das heißt ja überhaupt nicht, dass wir nicht gerne auch mit den Nachbarn kooperieren. Das, was ich eben angesprochen habe, die Niedersachsen-Line, die ist für uns auch, wenn die realisiert wird, genau wie Groningen, Amsterdam, die Anbindung, gut, weil damit sind wir natürlich schnell in aller Welt. Für uns ist Amsterdam noch viel näher als Frankfurt, als großer Umschlagflugplatz, solche Themen. Natürlich schätzen die Menschen bei uns in der Region die Nähe zu Groningen, nach Oldenburg, nach Osnabrück, nach Münster. Aber sie nehmen das als Angebot wahr. Ich bin nicht weit weg davon. Ich kann meinen Wochenendeinkauf da auch mal machen oder shoppen gehen. Aber in aller Regel kann ich das wunderbar in unseren Mittelzentren vor Ort. Und dieser Mix, ich glaube, der macht es für uns wirklich angenehmer als Region.
Also ich glaube, gerade in Corona hat es sich ja auch gezeigt, dass viele Leute auch gesagt haben, also ich muss hier raus aus der Stadt, mir ist das alles zu eng. Wo finde ich Situationen und Gegebenheiten, die es mir ermöglichen, mit meiner Familie gutes Geld zu verdienen, wirtschaftlich weiter erfolgreich unterwegs zu sein, aber trotzdem auch das ländliche Leben mit seinen ganzen Vorteilen zu genießen. Da ist noch ein Thema und das ist, glaube ich, ich weiß nicht, wie ihr das seht, die Frage nach der digitalen Infrastruktur. Du hast gerade, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, ich glaube, Holger hat es gesagt, da ging es darum, dass die in Berlin richtig reinknüppeln und dabei den ländlichen Raum vergessen. Also in heutigen Zeiten, wenn man es vernünftig anpackt und wenn auch die Datenautobahnen sozusagen vernünftig laufen, dann ist es eigentlich heute auch mit hochmodernen, komplexen Unternehmen oder Unternehmensideen möglich, auch im ländlichen Raum zu arbeiten.
Ja, das ist natürlich komplett richtig. Hier hat sich in den letzten Jahren einiges getan, was den Breitbandausbau angeht. Aber wir sind noch lange nicht am Ende. Und man hat ja im ersten Schritt meistens nur die Haushalte genommen, die unter 30 Mbits Datenvolumen verfügen. Damit sind wir aber ja noch nicht in einer Gigabit-Generation angekommen, was aber die Zukunft sein muss. Ich sehe das selber bei meinen Kindern. Digitales Lernen wird immer wichtiger. Wenn Papa sich dann noch was bei YouTube anschauen will, dann wird schon eng zu Hause und dann muss entweder YouTube aus oder das Lernen eingeschränkt werden. Ich halte das erste für die bessere Variante. Ich will sagen, wir sind hier noch lange nicht am Ende und komisch ist auch, uns wird immer vorgehalten, in eurer Region habt ihr 95% Netzabdeckung, was Mobilfunk angeht. Komischerweise fahre ich immer in den 5%, wo das nicht der Fall ist. Und das ist ärgerlich und wir reden hier über autonomes Fahren, das ist ohne 5G gar nicht möglich. Haben VW hier vor der Tür mit riesigen Herausforderungen. Das kann ein Zukunftsmarkt sein, aber da müssen wir doch in unserer Region damit anfangen und die anderen von uns lernen lassen. Jedenfalls wäre das mein Bestreben.
Dirk, vielleicht du auch nochmal. Du bist ja mit den ganzen Unternehmen auch permanent in Kontakt. Ich kann jetzt nicht mit dem Architekturbüro arbeiten, was irgendwie hohe Datenmengen produziert oder auch andere in verarbeitende Industrie und ich kriege also die ganzen Sachen einfach nicht durchs Netz gedrückt.
Ja, also wir können ja da den Landkreisen wie der kreisfreien Stadt Emden dankbar sein, dass die so viel auch noch selber auf den Weg gebracht haben. Und da sind wir wieder bei den Fragen, was ist eigentlich staatliche Herausforderung? Grundsätzlich müssten wir doch vom Bund und vom Land erwarten können, dass die eine Infrastruktur schaffen, die angemessen ist. Und da reden wir natürlich im 21. Jahrhundert von Datenautobahnen. Und dass man da auch frühzeitig nicht das getan hat, was man hätte tun können. Also ich sag mal, ich verstehe nicht, ich glaube, in den letzten 10 Jahren ist jede Autobahn mindestens einmal wegen Leitplanken aufgebuddelt worden. Warum hat man nicht entlang der Autobahn dann gleich, auch Stichwort autonomes Fahren für Technologien, da immer zumindest Leerrohre, wenn nicht Glasfaser gelegt, solche Dinge. Also das sind Dinge, die unterblieben sind und gleichzeitig haben wir da aufgeholt. Mobilfunk, wir sind, glaube ich, in den gleichen 5% unterwegs, Holger und ich. Ich kann mich fürchterlich aufregen, wenn ich im Auto unterwegs bin und mit Menschen teilweise normalerweise in allen Herren Ländern telefoniere und irgendwie reißt immer nur bei mir die Verbindung ab. Und das finde ich schon sehr bedauerlich. Da sind wir unterwegs und auch sehr, sehr erfreut. Olaf Lies, unser Wirtschaftsminister, hat ja angekündigt, letztes Jahr auf unserem parlamentarischen Abend, dass die Bundesnetzagentur die nächsten Lizenzen so vergibt, dass eben nicht mehr 99,5% der Bevölkerung, sondern der Fläche abgedeckt werden sollen. Und dann müssen wir mal schauen, ob das dann für einen ländlichen Raum, der davon profitieren sollte, auch gilt. Und wir haben nicht nur einfach abgewartet, sondern haben in einem Kooperationsvertrag mit dem Land Niedersachsen vereinbart, dass wir dort als Referenzregion genutzt werden. Das heißt, die Landkreise führen ja selber auch Messungen durch, haben da Büros beauftragt. Und da stellen wir schon fest, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem, was die Telekommunikationsunternehmen an die Bundesnetzagentur melden und das, was die Messungen ergeben vor Ort. Und da müssen wir ran und nicht nur fordern, sondern, und da sind wir uns mit den Landkreisen und allen Partnern ja auch einig, wenn dann ein Telekommunikationsunternehmen sagt, Mensch, okay, ich würde da ja noch einen Funkmast bauen, aber ich kriege da keine Genehmigung oder ich habe da ein Problem, dann gemeinsam zu schauen, wie finden wir die Lösung. Und da ist, glaube ich, auch der Zusammenschluss der Ems-Achse genau richtig, weil wir die Wirtschaftsförderinnen und Wirtschaftsförderer an einem Tisch haben, die Unternehmen. Es ist ja manchmal auch total einfach, an einem großen Industriegebäude nochmal einen Funkmast anzubringen oder ähnliche Dinge. Also ich glaube, dieses Miteinander, das zählt auch hier wieder. Und ich habe wirklich die Hoffnung, durch diese Vereinbarung, A, durch die gute Entscheidung der Bundesnetzagentur und B, durch unsere Vereinbarung mit dem Land, dass wir da in den nächsten 2-3 Jahren einen deutlichen Schritt weiterkommen, weil das ist ein Standortfaktor. Machen wir uns nichts vor. Gilt auch wieder für Beschäftigte allgemein, aber auch für den Tourismus. Warum wird denn heutzutage fast überall, wenn ich buche, ein Hotel buche, schon angegeben, habe ich WLAN gratis und solche Dinge. Das muss einfach selbstverständlich sein. Und das erwarte ich eben auch auf dem Weg in den Urlaub schon. Das heißt, entlang der Straßen. Und selbst wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, möchte ich meine mobile App nutzen, um meine Route zu planen und ähnliches. Und da haben wir einfach noch zu viele weiße Flecken. Und da kann unser Anspruch als Deutschland ja nicht sein, dass wir irgendwo im Ranking mit Albanien oder wo auch immer gleich liegen.
Das ist ja etwas, was du gerade angesprochen hast, Dirk, was man natürlich auch nach außen transportieren muss. Ich komme jetzt nochmal auf einen Punkt, der wahrscheinlich genauso wichtig ist wie der Zusammenhalt innerhalb der Region. Das ist der politische Lobbyismus. Lobbyismus wird ja immer so damit verbunden, so nach dem Motto, das ist was Schlechtes. Das sind irgendwie Menschen, die einfach für irgendwelche Unternehmen Gelder abgreifen, Förderungen beziehen möchten, sich irgendwo stark machen für ihr eigenes Unternehmen. Lobbyismus kann natürlich auch anders, ganz anders laufen. Und ich glaube, das ist ja auch etwas, was die Ems-Achse ja auch macht. Auch über die Vertreterinnen und Vertreter. Wir haben ja gerade schon einige Namen aus der politischen Sphäre gehört. Holger, wie wichtig ist Lobbyismus nicht nur nach Niedersachsen? Weil ich glaube, das funktioniert schon ganz gut. Da haben die Leute schon begriffen, dass das sein muss. Auch das, was Dirk gerade angesprochen hat. Aber es sind ja auch Mittel, die aus Berlin kommen müssen. Das ist ja, kann ja nicht alles übers Land geregelt werden und schon mal gar nicht über das Netzwerk Ems-Achse.
Lobbyismus ist in diesem Fall total wichtig, weil wir uns hier für ganz viele Menschen einsetzen, die in einer Region leben. Wir setzen uns für die Menschen ein und wir setzen uns für eine prosperierende Wirtschaft ein, von der die Menschen wieder was haben. Und deshalb müssen wir das auch tun. Wie du sagtest, in Hannover klappt das super, insbesondere auch durch den parlamentarischen Abend, der, glaube ich, mittlerweile der größte in Hannover geworden ist. Das ist natürlich ein Ausrufezeichen schlechthin. Wir sollten das in Richtung Berlin forcieren. Gerade im Hinblick auch auf Energiewende, was hier vor Ort passiert, wozu wir bereit sind und gerne mit anpacken. Das müssen wir noch deutlicher kommunizieren, unsere Vorteile daraus ziehen und möglichst viele Mitstreiter der politischen Bühne Berlin für uns dann auch gewinnen. Weil dort muss an entsprechender Stelle der Finger gehoben werden, wenn es um die Unterstützung in welcher Art auch immer geht.
Ja, und vielleicht kann man noch ergänzen, dass das aus meiner Sicht es auch ganz oft geht, darum Dinge zu erklären. Und zwar brauchen wir das nicht unseren Abgeordneten in Berlin erklären. Einer Gitta Connemann, einem Johann Saathoff, einer Anja Tropf-Schafazig, einer Daniela de Ridder oder einem Albert Stegemann oder weiteren, denen können wir das, brauchen wir nicht erklären, wie ländlicher Raum funktioniert. Aber in den Ministerien, in den Behörden sieht das anders aus. Wenn ich Menschen habe, die in Hamburg groß geworden sind, dann nach Berlin ins Ministerium gewechselt sind oder die kommen aus Köln und Frankfurt, die verstehen häufig nicht, wie ländlicher Raum tickt. Wir haben da Beispiele, dass man eben dann gesagt hat, Mensch, kauf den Leuten doch eine Monatskarte, wenn die von A nach B kommen wollen im ländlichen Raum. Wenn ich hier Unternehmen besuchen will, dann habe ich ein Problem, wenn ich nur die Monatskarte habe. Das Deutschlandticket ist für mich so ein Beispiel. Das finde ich grundsätzlich sehr gut. Ich habe selber eins, aber die Schwierigkeit ist doch, wer kann denn hier wirklich die Leistung verfahren bei uns in der Region mit einem Deutschlandticket? Das ist ein geringer Anteil, wird aber komplett quersubventioniert durch die Länder und durch den Bund. Das ist in Hannover einfach, da habe ich da was von als Steuerzahler, aber im ländlichen Raum, wenn ich in Emlichheim oder in Esens oder irgendwo wohne, da wird es schon deutlich schwieriger. Und das sind Dinge, die müssen wir immer wieder erklären. Und insofern ist für mich Regionallobbying als ein Schwerpunkt klar, die großen Veranstaltungen, der Dialog mit Politik, aber eben auch mit Behörden. Und das fängt an, und das finde ich auch so schön, bei uns im Vorstand. Da haben wir die Unternehmerinnen, Unternehmer, wir haben die Landräte drin, die Oberbürgermeister. Ich glaube, da fängt es schon an, immer wieder sich auszutauschen. Natürlich haben die auch schon den Dialog untereinander, aber immer wieder auch zu übersetzen. Wir haben manchmal ein Unverständnis so nach dem Motto, warum macht der Landkreis das jetzt so oder warum macht die Stadt das so, warum geht das nicht schneller? Ich glaube, dieser Dialog ist so wichtig und den sehen wir eben auch auf Landesebene, den sehen wir auf Bundesebene, dass wir miteinander reden. Und ich finde, Stefan Weil hat das mal sehr, sehr schön zusammengefasst auf dem parlamentarischen Abend bei uns, da sagte er mal, die Ems-Achse ist eine Region, die kommt nicht als erstes an und sagt, Mensch, jetzt Land, mach mal und du musst mal, sondern unsere Region krempelt erstmal selber die Ärmel hoch, so sagte er das so schön, guckt, wo wir uns selber helfen können. Und dann sagen wir aber, Land, da und da musst du ran. Und dass wir eben für Landes- und Bundesstraßen nicht selber verantwortlich sind, ist völlig klar. Aber da, wo wir können, ist unsere Region selber aktiv. Und in diesem Dialog sind wir meines Erachtens als Region ganz gut unterwegs. Und insofern wäre es natürlich auch schön, wenn der ein oder andere diesen Podcast hört, der vielleicht in Berlin oder in anderen verantwortungsvollen Positionen ist, einfach um uns auch noch ein bisschen besser zu verstehen.
Vielleicht kann man auch sagen, besuchen Sie einfach mal die Region. Ich meine, du hast es ja gerade angesprochen, dass viele einfach überhaupt nicht wissen, wenn sie auf die Landkarte gucken, vielleicht noch so gerade, wo ist das Emsland oder Ostfriesland oder die Grafschaft Bentheim, aber selber da gewesen sind sie noch nicht. Und dieser Lobbyismus soll ja mit Sicherheit auch dazu führen, dass eben, was du gerade gesagt hast, Dirk, eben das Verständnis auch für ländliche Regionen, da sind wir ja nicht die Einzige, dass das vielleicht ein bisschen mehr ankommt bei aller weltpolitischen Lage, weil ich glaube, dass ohne die ländliche Region, ohne den Zusammenhalt, den wir haben, ja auch die Bundesrepublik Deutschland auch nicht funktioniert, weil wir sind auch große Zahler von Steuergeldern und wir sind diejenigen, die gerade, wir haben es ja schon vorhin gehört mit der neuen Infrastruktur, was zum CO2-Neutralität führen soll, dass wir da ganz weit vorne sind. Wir können natürlich jetzt auch lange, lange weiter sprechen. Die Zeit läuft uns jetzt gerade so ein bisschen aus dem Ruder, aber wir sind jetzt gerade zu Beginn des neuen Jahres 2025. Wir gucken alle so ein bisschen nach Berlin, was da gerade läuft, auch was wahltechnisch im Endeffekt dabei rauskommt, welche Koalition es geben wird. Vielleicht noch ein Wunsch von eurer Seite für die Ems-Achse, für die Region. Was wünscht ihr euch auch von einer künftigen Bundesregierung?
Ich wünsche mir im politischen Handeln von Berlin Verlässlichkeit, den Blick nach vorne. Wie sieht unser Deutschland in 10, 15 Jahren aus? Dafür die entsprechenden Rahmenbedingungen schaffen, Modellregionen, die die Energiewende leben, zu unterstützen, politisch, moralisch, gegebenenfalls auch finanziell. Ich wünsche mir für uns alle, dass wieder mehr Frieden in die Welt einkehrt, dass der Krieg in der Ukraine beendet wird, die Konflikte in Nahost. Ich wünsche mir, dass die Regierung von Donald Trump das genauso sieht und wir eine friedliche Welt haben, die von Nachhaltigkeit begleitet ist und im Sinne nachfolgender Generationen handelt.
Lange Wunschliste, Dirk, hast du noch was dazuzufügen? Ich sehe dich gerade auf der anderen Seite und sagst, ja, da kann ich gut zustimmen.
Natürlich, wie fast immer sind der stellvertretende Vorsitzende und ich einer Meinung. Aber also ich hatte es ja vorhin auch schon mal gesagt, ich glaube Verlässlichkeit und das, was du gesagt hast, Holger, als langfristigen Plan, ist so eine Art Masterplan, wo stehen wir in 10, 15 Jahren? Ich denke, man kann die Menschen mitnehmen. Die Menschen sind nicht dumm oder uninteressiert, sondern ich habe immer den Eindruck, wenn man vernünftig erklärt, wenn man sagt, da wollen wir hin, und das ist mir in den letzten Jahren so ein bisschen zu kurz gekommen, nicht klein, sondern was ist unser Masterplan, woran wollen wir uns entlanghangeln? Das ist sozusagen der Wunsch für die große Politik, natürlich alles das, was du sonst angesprochen hast, aber für uns als Ems-Achse würde ich mir einfach wünschen, dass man den ländlichen Raum wirklich als das erkennt, was er ist, als Kraftzentrum. Wir sind gut aufgestellt, brauchen aber an der einen oder anderen Stelle Unterstützung und es geht ja auch häufig um diese Gleichwertigkeit von Lebensverhältnissen. Ich nehme nochmal das Deutschlandticket als Beispiel. Wir müssen eben einfach bei Entscheidungen sehen, wer profitiert wirklich davon. das Geld, was der Bund zugeschossen hat in der Phase des 9-Euro-Tickets, also wenn wir das Geld anteilig hier bekommen hätten, um hier ÖPNV-Projekte umzusetzen, da weiß ich, da hätten unsere kommunalen Vertreterinnen und Vertreter ganz, ganz tolle Ideen gehabt und die hätten auch deutlich mehr gebracht als eben so ein 9-Euro-Ticket. Und das würde ich mir wünschen, denn Deutschland ist sehr vielfältig. Wir als Region haben gute Ideen und werden ja auch beispielsweise eben mit unserer Strategiestudie Schiene, die wir dieses Jahr präsentieren werden, auch zeigen, dass wir auch Ideen aus einem Guss haben, dass wir sagen können, Mensch, guck mal, wir warten nicht nur darauf, sondern wir machen selber auch, wir nehmen Geld in die Hand, wir nehmen Arbeitszeit in die Hand, um Dinge vorzubereiten und das im Dialog zu klären mit Bund und Land. Ich glaube, dann sind wir ja auch Ende dieses Jahres 25 einen Schritt weiter und in den nächsten Jahren kann uns dann auch sehr viel gelingen.
Also wir haben ja noch ein paar Podcasts vor uns, insofern wir können immer mal wieder darüber berichten, was hat das jetzt alles gebracht, was kommt nach der Neuwahl, wie hat sich das neu strukturiert, wo können wir angreifen, gibt es Leute, die uns dabei unterstützen. Ich danke euch beiden erstmal, dass wir die Zeit hatten, zumindest Themenbereiche anzusprechen. Dirk hat es vorhin schon gesagt, wenn die eine oder die andere in politischer Verantwortung auch nicht nur in unserer Region zuhört, dann haben die zumindest mal eine ganze Menge mitgenommen, glaube ich. Also an euch beide erstmal herzlichen Dank. Ich wünsche euch, dass eure Wünsche, da kann ich auch gleich mit unterschreiben, dass die zumindest teilweise in Erfüllung gehen, dass wir die PS, die wir haben, auch durch Entscheidungen aus anderen Bereichen auf die Straße, ins Netz, auf die Schiene, wo auch immer hinbringen können. Und wir dürfen erstmal gespannt sein, was dabei rauskommt. Dankeschön an euch und meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war das Ems-Echo, der Podcast der Ems-Achse. Wenn Sie sagen, finde ich geil, ich will mehr darüber wissen, vielleicht ziehe ich sogar dahin, ich bin ein super Typ und meine Familie möchte das Emsland oder Ostfriesland oder die Grafschaft mal kennenlernen, da gibt es tolle Möglichkeiten. Abonnieren Sie uns, Sie können bei uns immer eine Menge erfahren. Also, bis zum nächsten Mal, ich sage Tschüss und Danke.
Das war Ems-Echo, der Podcast der Ems-Achse. Abonnieren Sie uns und verpassen Sie keine weiteren spannenden Einblicke in unsere Region. Tschüss und mit Anemone.